Neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. In O-Ton Playback hört ihr den Vortrag Revolution im Dienste der Poesie zur Geschichte der Situationistischen Internationale. Es sprach Klaus Baumann auf Einladung der anarchistischen Gruppe Freiburg am 21. Juni 2016. Wir senden den Vortrag in leicht gekürzter Fassung.
Ein Hauptaugenmerk meines Vortrags richte ich immer mal wieder auf die Frage, wie es denn die SI mit der Kunst hielt. Denn die Mitglieder der SI haben zwar einerseits mit künstlerischen Mitteln experimentiert, so auch einer ihrer Cheftheoretiker, nämlich Guy Debord, der beispielsweise diverse Filme gedreht hat. Andererseits aber verwahrte sich die SI dagegen, eine künstlerische Bewegung genannt zu werden. Vielmehr ging es der SI darum, die Kunst zu überwinden, sie aufzuheben. Allerdings sollte die Aufhebung der Kunst teilweise mit künstlerischen Mitteln geschehen. Die SI wollte die Kunst als getrennte gesellschaftliche Sphäre überwinden und die Glücksversprechen der Kunst unmittelbar im gesellschaftlichen Leben sowie im Alltagsleben der Menschen verwirklichen. Dasselbe galt auch für Politik. Die SI sprach sich insgesamt für neue Aktionsformen gegen Kunst und Politik aus. Neu waren solche Forderungen allerdings nicht. Die SI griff eine Strategie auf, die schon der Dadaismus vertreten und praktiziert hatte. Der Dadaismus war eine kunstavantgardistische Bewegung, die im Wesentlichen zwischen 1916 und 1927 gewirkt hat und die nach einer radikalen Erneuerung künstlerischer Ausdrucksformen strebte. Die Dadaisten und Dadaistinnen forderten eine neue Stellung der Künste im öffentlichen und alltäglichen Leben. Dabei wurde ein extremer ästhetischer Radikalismus vertreten, der oft auch als Antikunst bezeichnet wird. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass Antikunst nicht etwa keine Kunst mehr bedeutet, sondern eine Kunstpraxis ist, die die Kunst von innen heraus angreifen und revolutionieren möchte. Es ist eine Kunstpraxis, die alle bestehenden Kunstformen in Frage stellt. Eine weitere kunstavantgardistische Position, auf die sich die SI immer wieder bezogen hat, ist der Surrealismus. Dieser war ebenfalls eine avantgardistische Kunstbewegung, die sich seit den 1920er Jahren als Lebenshaltung oder auch als Lebenskunst gegen traditionelle Normen geäußert hat und noch bis in die 1950er Jahre eine der wesentlichen innovativen Kunstavantgarden gewesen war. Allerdings hat sich die SI auf den Surrealismus im Gegensatz zum Dadaismus meist in konfrontativer Form bezogen. Michel Bernstein, eine der Mitbegründerinnen der SI, drückte dies so aus, Zitat: Jeder ist das Kind vieler Väter. Es gab den Vater, den wir hassten, den Surrealismus, und es gab den Vater, den wir liebten, Dada. Wir waren die Kinder von beiden. Zitat Ende. Aus diesen Aspekten der SI-Strategie erklärt sich nun auch der Titel meines Vortrags, Revolution im Dienste der Poesie, den ich bewusst mit einem Fragezeichen versehen habe. Die Parole Revolution im Dienste der Poesie ist ein direktes Zitat der SI. Dieses wiederum spielt auf eine bekannte Devise des Surrealismus an, nämlich die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen. La Poésie au service de la Révolution heißt auch eine der wichtigsten surrealistischen Zeitschriften. Die SI hatte in den 1960er Jahren die surrealistische Parole umgekehrt. Für sie galt es, die Revolution in den Dienst der Poesie zu stellen. La Révolution au service de la Poésie. Für meinen Vortrag ergeben sich aus dieser einleitenden Skizze nun folgende Leitfragen. Welche Rolle nimmt die Kunst im Rahmen gesellschaftlicher Auseinandersetzungen ein, beziehungsweise welche Rolle kann die Kunst in ihrem spezifischen Gegenwartsbezug darin potenziell innehaben? Welche gesellschaftlichen Interventionsmöglichkeiten ergeben sich für eine politisch motivierte Kunst und wie ist es diesbezüglich um Avantgarde-Positionen bestellt? Welche Rolle spielt dabei der Klassenkampf sowie diesem innewohnend das Proletariat? Doch bevor ich allerdings diese Fragen angehen werde, werde ich im ersten Teil meines Vortrags, wie angekündigt, die Geschichte der SI skizzieren. Für das bessere Verständnis der SI muss ich aber zunächst auf eine Vorgängerbewegung zu sprechen kommen, nämlich auf die lettristische Bewegung. 1946 gab der damals 21-jährige Isidore Isou, ein in Paris lebender Rumäne, die Gründung der lettristischen Bewegung bekannt. Diese verstand sich als eine Jugendbewegung, die sich in Ortsvereinen organisieren sollte. Ihre rund 3 Dutzend Mitglieder verkündigten 1948 im Quartier Latin, einem Pariser Künstlerviertel, auf verklebten Plakaten äußerst optimistisch, dass, Zitat, 120.000 Jugendliche die Straße erobern werden, um die lettristische Revolution zu machen. Zitat Ende. Diese lettristische Revolution sollte darin bestehen, dass jedwede ästhetische und künstlerische Disziplin völlig umgekrempelt werden sollte. Insbesondere Literatur und Poesie standen auf dem Prüfstand der lettristischen Bewegung. Isou behauptete, dass die Sprache als kreative Quelle erschöpft sei, weshalb künstlerische Produktion auf ein reineres, tiefgründigeres Element des Poesiemachens gründen sollte, nämlich auf den Buchstaben, französisch Lettre. Davon leitet sich dann auch der Name der lettristischen Bewegung her. Aber auch die Figürlichkeit und Abstraktion in der Malerei seien durch Buchstaben und Zeichen zu ersetzen, so Isou. Innerhalb der Lettristen begannen sich jedoch bald 2 gegensätzliche Strömungen herauszubilden. Die eine um Isou beschäftigte sich mit Kunst und Ästhetik, die andere hielt es mehr mit dadaistischer Antikunst und kultureller Sabotage. Diese zweite Gruppe erreichte in Frankreich einen gewissen Bekanntheitsgrad, als sie anlässlich der Ostermesse in Notre-Dame 1950 den Priester einschloss und anstatt seiner den Lettristen Michel Moore auf die Kanzel stellte. Dieser verkündete in Anlehnung eines Nietzsche-Zitats, dass Gott tot sei. Moore, der falsche Priester, konnte allerdings nach dieser Verkündigung seine Ansprache nicht mehr fortsetzen und entging mit seinen Freunden nur knapp der Lynchjustiz durch die aufgebrachten Gottesdienstbesucher. Also die Polizei musste dann die 3 am linken Seenufer sozusagen retten. Gleichzeitig haben sie sie auch eingeknastet. Das linke Journal Combat, also Kampf, veröffentlichte das hier auf der PowerPoint-Folie abgebildete Foto und fragte in der Bildunterschrift: 3 Geisteskranke, 3 Rabauken, 3 Helden. 1951 stießen die damals noch 19-jährigen Michel Bernstein und Guy Debord zu den Lettristen. Sie schlossen sich umgehend dem aktionistischen Teil an. Zum offenen Bruch der beiden Flügel kam es 1952, als Isou und einige Anhänger wohl mutmaßlich eine Karriere in der Filmbranche anstrebten. Die Gruppe, die sich um Michel Bernstein und Guy Debord formierte, nannte sich nun Lettristische Internationale. Im Folgenden nenne ich die natürlich auch kurz LI. Diese bestand aus ehemaligen Studentinnen und Studenten, aus Dichterinnen und Dichtern und Filmemacherinnen und Filmemacher, die sich es untersagten, Kunst überhaupt zu machen oder einer geregelten Lohnarbeit nachzugehen. Ne travaillez jamais, also arbeitet niemals, war eine ihrer Parolen. Sie schlugen sich mit Kleinkriminalität und Betteln durch, wobei sie dies als Ausdruck wirklich gelebter Kunst betrachteten. Eines ihrer Ziele war es beispielsweise, ohne einen Franc in der Tasche die ganze Nacht durchzutrinken. Des Weiteren propagierten die Lettristen und Lettristinnen eine an den städtischen Raum gebundene Lebenskunst eines teils kämpferischen, teils nihilistischen Lebensstils. Nicht von ungefähr gilt die LI als Vorläuferbewegung des Punks. Also man sieht auch das Outfit. Er hat Parolen auf seine Hose gemalt und das war jetzt schon zwischen 1950 und 1954 sind diese Fotos entstanden. Also fast 20 Jahre oder über 20 Jahre vor Punk. Traurigerweise wurden die Lettristinnen und Lettristen durch Selbstmorde, Knastaufenthalte und Zwangspsychiatrisierung dezimiert. Immer wieder versuchten aber manche Lettristen und Lettristinnen, meist wohl aus Verzweiflung mittels künstlerischer Produktion, nicht nur ihr Auskommen innerhalb der bestehenden Verhältnisse zu finden, was viele tun mussten, um überhaupt überleben zu können, sondern auch ihre Mitgliedschaft bei der LI als Faustpfand für den Start in eine Kunstkarriere einzubringen. In diesen Fällen wurden sie allerdings aus der LI ausgeschlossen. Die LI entwickelte bereits eine Praxistheorie zur Revolutionierung des Alltags, deren Aktionsformen sie auch praktizierte und die später in der Situationistischen Internationale auf ein höheres theoretisches Niveau gehoben wurden. Insbesondere La Dérive, also das Umherschweifen, La Psychogeographie und Urbanisme le Unitaire. Beim Dérive, was man am besten mit Umherschweifen übersetzen kann, ging es vor allem darum, sich im städtischen Raum von Paris herumtreiben zu lassen. Die Lettristen und Lettristinnen schweiften in vielen Stadtteilen umher, meist in jenen, die ihnen bislang unbekannt waren. Also sie folgten dabei nur ihren momentanen Lüsten und dem Zug der Architektur. Die SI definierte das Umherschweifen später so: Le Dérive ist eine mit den Bedingungen der städtischen Gesellschaft verbundene experimentelle Verhaltensweise oder eine Technik des beschleunigten Durchgangs durch verschiedenartige Umgebungen. Im besonderen Sinne auch die Dauer einer ununterbrochenen Ausübung dieses Experimentes. Aus der Theorie und Praxis des Umherschweifens entwickelte sich die Psychogeographie. Die Psychogeographie ist von der SI definiert als Forschung nach den genauen Wirkungen der das Gefühlsverhalten der Individuen unmittelbar beeinflussenden geografischen Umwelt, bewusst eingerichtet oder nicht. Das, was die unmittelbare Wirkung der geografischen Umwelt auf das Gefühlsleben zur Erscheinung bringt. Ganze Straßenzüge wurden von der LI peinlich genau daraufhin untersucht, inwieweit sie zu Durchstreifen Unlust bzw. Freude bereiteten. Die Ergebnisse wurden festgehalten und dienten als Grundlage für die Kritik der städtischen Struktur und des urbanen Lebens. Daran anknüpfend entwickelte die LI den unitären Urbanismus, bei dem es um die Erarbeitung emotional begründeter Stadtpläne geht, die als Grundlage zur Konstruktion neuer utopischer Umgebungen dienen sollten, auf der Grundlage der Theorie eben dieses unitären Urbanismus. Denn diese ist, Zitat, eine Theorie des totalen Gebrauchs der Kunstmittel und Techniken, die zur vollständigen Konstruktion einer Umwelt in dynamischer Verbindung mit Verhaltensexperimenten mitwirken. Diese Theorie diente somit einer grundlegenden Kritik an der bestehenden Stadtplanung oder an der bestehenden Stadt, auch an der Stadtstruktur. Der damals ebenfalls 19-jährige Lettrist Ivan Tscheklow fasste 1953 in seinem Text Formular für einen neuen Urbanismus, den er während seines Zwangsaufenthalts in der Psychiatrie verfasste, die Ideen der LI wie folgt zusammen. Zitat: Wir werden leidenschaftliche Häuser bauen. Ein jeder wird in seiner eigenen Kathedrale wohnen. Es wird Räume geben, die lebhaftere Träume erwachen lassen als jegliche Drogen. Es werden Häuser entstehen, in denen es unmöglich sein wird, sich nicht zu verlieben. Andere werden Reisende unüberwindlich anlocken. Eine weitere wichtige Rolle spielte das Detournement. Diese Praxisform bedeutet eine Aneignung und Zweckentfremdung oder auch Entwendung von vorgefundenen kulturellen Elementen, die nun gegen ihre ursprünglichen Bestimmungen eingesetzt werden sollten. Dabei sollten insbesondere aktuelle bzw. vergangene kulturelle Produktionen in eine revolutionäre oder emanzipatorische Konstruktion der gesellschaftlichen Umwelt eingehen. Bekannt wurde die LI mit entwendeten Comics, bei denen die Sprechblasen für lettristische Parolen oder Theoriefragmente benutzt wurden. Sie entwendeten aber auch Filme, die sie mit einer neuen Tonspur unterlegten. Guy Debord bastelte später bei den Situationisten einen ganzen Theorietext mit vielen entwendeten Zitaten zusammen, nämlich sein Hauptwerk »Die Gesellschaft des Spektakels«, auf das ich später noch zu sprechen kommen werde. In einem weiteren Sinn galt das Detournement als eine Art Entschleierungsmethode, die die Abnutzung und den Verlust an Bedeutungen von Kulturgütern zu erkennen geben sollte. Dies sei, so der Situationist Ralph van Eygem, eine Reinvestition des Scheins in die Wirklichkeit. Beim Detournement war die Benutzung jedes vorgefundenen kulturellen Materiales Recht. Um umgedreht und mit unerwarteten Botschaften munitioniert in die Gesellschaft zurückgeschleudert zu werden. Das Detournement ist also so eine Art Massenkommunikationsguerilla oder Massenmediengerilla. Ein wichtiges Element der LI ist die Kritik der Trennungen. Ausgehend von der schon benannten Kritik der Architektur und Stadtplanung, die in der Nachkriegszeit alle Lebenssphären wie Arbeit, Wohnen, Freizeit und Ausbildung räumlich weit auseinanderfallen verwirklicht hatte, begriff die LI Trennung mit Karl Marx als dem Kapitalismus wesentlich und ihm innewohnend. Trennungen werden von der kapitalistischen Vergesellschaftung notwendigerweise immer wieder neu erzeugt, wie zum Beispiel die bekannte Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln. Damit verbunden standen nicht ausschließlich die Kämpfe gegen die Lohnarbeit im Zentrum der Kritik der LI. Vielmehr richtete sich ihre Kritik auf die warenförmig organisierte Freizeit, insbesondere auf die Unterhaltungsindustrie und das urbane Leben. Ihre Kritikmotivation war, dass man sein alltägliches Leben in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft nicht selbstbestimmt leben kann, sondern letztendlich zum Arbeiten, Konsumieren und Schlafen verdammt sei. Dies sei ein bloßes Überleben, aber kein wirkliches Leben, so die LI. Die LI hatte von 1954 bis 1957 ein Verlautbarungsorgan, mittels dessen sie ihre Ideen verbreitete, in denen es darum ging, Zitat LI, die kollektive und bewusste Etablierung einer neuen Zivilisation anzustreben. Dieses Informationsbulletin bestand aus hektografierten und zusammengetackerten Heften mit dem Namen Potlatch. Also sowas wie so Vorläufer von Fanzines eigentlich. Warum gerade dieser Name, also dieser Name Potlatch? Historisch war der Potlatch eine Vorform des Warentausches bei indigenen Stämmen an der nördlichen Pazifikküste der heutigen USA. Ein Stammeshäuptling lud einen anderen ein und überhäufte ihn mit Geschenken. Was dem Gast nicht gefiel, wurde sofort zerstört. Dieser Sinn, in Anführungszeichen, lag darin, dass der Gast durch diese Orgie des Gebens gedemütigt und seinerseits selbst ein solches Potlatsch veranstalten sollte, das keinesfalls hinter dem des Herausforderers zurückbleiben durfte, um sein Ansehen wiederherzustellen. Für die LI stand Potlatsch allerdings für das Versprechen einer Welt des Überflusses, eines überbordenden Reichtums, jenseits der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Es stand für ein unbekümmertes Spiel der Aufhebung warenförmiger Verkehrsformen. Es stand für eine Ökonomie zielloser Verschwendung, jenseits einer instrumentellen Zweckgebundenheit oder eines kleinlichen Aufrechnens von Geben und Nehmen. Potlatsch war für die LI das Synonym für eine, Zitat, niemals enden wollende Fete. Zitat Ende. Daran würde die kommende Revolution zu messen sein. Und die LI wollte mit ihrem revolutionären Anlauf alle bisherigen revolutionären Versuche in den Schatten stellen. Darin bestand ihr Maximalismus, ihr eigenes Potlatschversprechen. Also sie wollten sozusagen jede Revolution überbieten. Damit kommen wir zu derjenigen Praxisform, die alle anderen lettristischen Praxisformen miteinander verbinden sollte und die zugleich als Chiffre für eine emanzipatorische soziale Revolution steht, nämlich die Konstruktion von Situationen. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht die Organisation eines erlebten Augenblicks in Form eines kreativen, leidenschaftlichen Spiels, das letzten Endes die Revolution der Gesellschaft ins Werk setzen sollte. Die konstruierte Situation soll im von der kapitalistischen Zeitökonomie durchtakteten Alltag zunächst kurzzeitig Räume mit einem eigenen Zeitgefüge entstehen lassen, die als temporäre Stützpunkte für die Organisation der Revolution dienen können. Nebenbei kann sich darin auch ein bewusst spielerischer Umgang mit Enttäuschungen entwickeln, und zwar in einem doppelten Sinn des Wortes Enttäuschung. Zum einen einer Enttäuschung, welche die alltäglichen Täuschungen entlarvt. Damit wird im Gelingensfall das immer weiter so des Alltagslebens und die vermeintliche Naturhaftigkeit des gesellschaftlichen Lebens hinterfragbar gemacht. Zum anderen stellt die kurze Dauer und die örtliche Begrenztheit des bewussten Erlebens ebenfalls eine Enttäuschung dar, und zwar ähnlich dem Erwachen aus einem Drogenrausch, was den Lettristinnen und Lettristen sicherlich kein unbekanntes Phänomen gewesen war. Die Konstruktion von Situationen war dann schließlich namensgebend für die situationistische Internationale. Als 1957 im italienischen Corso da Roccia die situationistische Internationale gegründet wurde, waren von der lettristischen Internationalen nur noch wenige Mitstreiterinnen und Mitstreiter übrig geblieben. Bei der Gründung der SI kamen aber weitere Leute aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen, beispielsweise Künstler und Künstlerinnen, die seit den 1940er Jahren in der Gruppe COBRA, ein Akronym für Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam, gewirkt hatten, wie zum Beispiel Asger Jorn oder Jacqueline de Jong. Dadurch internationalisierte sich die Gruppe, und dies nicht nur ihrem Namen nach, wie bei der lettristischen Internationale. Außer in Frankreich hielt die SI zeitweilig Sektionen in Algerien, in Belgien, in Deutschland, in Großbritannien, Holland, Italien, Skandinavien und den USA. Tatsächlich gehörten aber über die 15 Jahre hinweg nicht mehr als insgesamt 70 Frauen und Männer der SI an, allerdings war der Frauenanteil eher sehr gering. Wie die LI hatte selbstverständlich auch die SI ein Verlautbarungsorgan, nämlich die Revue L'International Situationniste. Deren Aufmachung unterschied sich jedoch gänzlich von der hektografierten Potlatsch. Ihr Umschlag bestand aus spiegelndem Chromolux, einer Art metallikfarbenem Einband. Und jede Nummer erschien in einem anderen Farbton. Für die damalige Zeit war ihr Design bahnbrechend. Und im Vergleich zu anderen linken Zeitschriften aus der damaligen Zeit war die Situationistische Revue äußerst aufwendig gestaltet. Bei den halbjährlichen Konferenzen der SI ging es meist sehr heftig zu und dies war nicht nur dem Alkohol geschuldet. Die Konferenzen führten oft zu freiwilligen Austritten, aber noch mehr zu sehr vielen Ausschlüssen. So wurde 1962 beispielsweise die komplette deutsche Sektion wegen Nationalsituationismus und theoretischer Unfähigkeit ausgeschlossen. Meines Erachtens völlig zu Recht. Damals war auch dieser besagte Kunzelmann und so dabei. Bis in die Mitte der 1960er Jahre ging es bei den Diskussionen überwiegend um die Fragen von künstlerischer Produktion und revolutionärer Umwälzung des Alltags. Hieraus entstand ein Streit zweier Linien. Auf der einen Seite ging es um die Vorstellungen einer ästhetischen Revolte gegen die bestehenden Kunst- und Kulturverhältnisse. Diese Linie war durch das Amsterdamer Büro für einen unitären Urbanismus und durch die deutsche Gruppe Spur vertreten, also bevor die Spur dann ausgeschlossen wurde. Die andere Seite setzte auf eine umfassende soziale, kulturelle Revolution. Hier waren Guy Debords Vorstellungen maßgebend. Dieser Streit endete 1962 mit einem Verdikt über die Kunstproduktion und über die üblichen linken Politikvorstellungen. Es galt, wie ich schon vorhin zitiert habe, es galt, Aktionsformen gegen Kunst und Politik zu entwickeln. Die SI formierte sich nach Ausschluss der Künstlerfraktion zu einer Gruppe, der es im Wesentlichen um einen umfassenden Umsturz aller Verhältnisse ging, die den Menschen zum erniedrigten und geknechteten Wesen machen. Mit ihrer verstärkten Zuwendung zum Tagesgeschehen in der Welt, insbesondere aber in Frankreich, setzte die SI fort, was schon die LI begonnen hatte. Darüber hinaus befürwortete sie eine bestimmte Rätekonzeption, einer rätistischen Organisationsform, in welcher die SI dann zukünftig aufgehoben sein sollte. Sie vertiefte und präzisierte ihre Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen mit einer verstärkten Zuwendung zur Marxischen Kritik des Warenfetischismus. Längeres Zitat. Es ist nicht genug, ein abstraktes Votum für die Macht der Arbeiterräte abzulegen. Es gilt, eine konkrete Bedeutung aufzuzeigen, die Aufhebung der Warenproduktion und somit des Proletariats. Die Logik der Ware ist prima und ultima ratio, also erster und letzter Grund, der gegenwärtigen Gesellschaften. Sie ist die Basis, auf der sich diese Gesellschaften totalitär automatisch selbst steuern. In der warenproduzierenden Welt ist die Arbeit nicht auf ein frei gewähltes Ziel ausgerichtet, sondern von außen bestimmt. Die Gesetze der Wirtschaft scheinen dabei den Charakter von Naturgesetzen anzunehmen. Denn ihre Macht beruht einzig darauf, dass sie sich dem Bewusstsein entziehen, die nach ihnen handeln. Das Prinzip der Warenproduktion ist der Ich-Verlust in der chaotischen und bewusstlosen Produktion einer Welt, die ihren Produzenten völlig entgeht. Die SI sprach von einem neuen, einem nicht ausschließlich durch Arbeit und Verelendung bestimmten Proletariat. Vielmehr bestehe dieses neue Proletariat aus jedem, Zitat, der keine Macht über den Gebrauch seines Lebens hat und der das weiß. Zitat Ende. Die situationistischen Vorstellungen von revolutionären Eingriffsmöglichkeiten waren aber, wie schon bei der LI, eng an den städtischen Raum gebunden. Ihr historisches Vorbild sahen sie in der Pariser Kommune, dem ersten und bis dahin einzigen urbanen und theoretisch weitreichendsten Revolutionsexperiment. Vom Proletkult der kommunistischen Parteien hielt die SI dagegen gar nichts. Sie versprach sich auch nichts von der Sowjetunion, von China, von Kuba oder von nationalen Befreiungsbewegungen. Sie sah in den Bürokraten und Bürokratien dieser Länder die gleichen menschenfeindlichen Prinzipien verwirklicht, wie auch in den westlichen Industrienationen, nur eben rückständiger. Einige Jahre betrieb die SI, die nur über ein Pariser Postfach zu erreichen war, ihre marginale theoretische Wühlarbeit. In ihrer Revue sagen sie die soziale Revolte auf der Grundlage sogenannter radikaler Bedürfnisse voraus und entlang der von ihnen geleisteten Kritik. Doch niemand nahm diese Handvoll Radikale zunächst für voll. 1966 sollte sich dies schlagartig ändern. Die SI war in Frankreich auf einmal in aller Munde. Ein Skandal an der Straßburger Universität wird zur Generalprobe der Verweigerungen des französischen Mai 1968 und zum ersten Prüfstein der sozialrevolutionären Thesen der SI. Also dieser Skandal fand 1966 statt. Dabei betrieb die SI eigentlich doch gar keine Studentenpolitik. Vielmehr kritisierte sie eine solche Studentenpolitik als Selbstbeschränkung auf Milieuprobleme. Wie kam es also zu diesem Straßburger Skandal? 5 Studenten kandidierten im Frühjahr 1966 für den Vorstand des Studentenausschusses an der Universität Straßburg. Sie waren von ihren Seminaren angeödet. Ebenso waren sie der politischen Kleinkrämerei der linksgerichteten Studentenorganisation überdrüssig geworden. Die überwältigende Apathie ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen brachte es dann mit sich, dass sie zu ihrer eigenen Überraschung die Wahl gewannen. Im allgemeinen Desinteresse waren sie plötzlich dazu bestimmt, die Finanzen des Vorstandes zu verwalten. In den Semesterferien traten einige ihrer Freunde dann an die SI heran und baten die SI um ein Treffen. Sie schrieben an die SI, Zitat, wir haben ein Stück Macht, das wollen wir kaputt machen. Zunächst lehnte die SI eine Zusammenarbeit mit den Worten ab, dass die Studenten ihr Vorhaben ja schon selbst machen müssten. Daraufhin verwendete die Gruppe der Straßburger Studenten und Studentinnen, ich glaube es waren nur Männer dabei, die ihnen anvertrauten Finanzen, um eine Comicwandzeitung mit dem Titel Le Retour de la Colonne Durruti zu publizieren, also auf Deutsch die Rückkehr der Kolonne Durruti. Des Weiteren veröffentlichten sie eine aufwendig gemachte Broschüre, eine Art Streitschrift. Diese trägt den ellenlangen Titel Über das Elend im Studentenmilieu, betrachtet unter seinen ökonomischen, politischen, sexuellen und insbesondere intellektuellen Aspekten und über einige Mittel diesem abzuhelfen. Diese Broschüre wurde mit einer Anfangsauflage von 10.000 Exemplaren gedruckt und während der feierlichen Semestereröffnung an alle offiziellen Persönlichkeiten verteilt, was im autoritären Zeitgeist des damaligen Frankreichs gewissermaßen einer Kriegserklärung gleichkam. Geschrieben wurde dieses Pamphlet schließlich von dem Pariser Situationisten Mustafa Yakayati. Kayati hatte ein Erbarmen mit den Straßburger Studenten, als er bemerkte, dass diese sich als unfähig erwiesen hatten, mit einem eigenen Statement an die Öffentlichkeit zu treten. Die erstklassig gedruckte und stilistisch hochwertig geschriebene Broschüre brachte 10 Jahre situationistischer Theoriebildung auf den Punkt. Sie stellte respektlos und fundiert alle vermeintlichen gesellschaftlichen Sicherheiten und Autoritäten in Frage. Den Zeitgeist des studentischen Milieus zerlegte sie dabei ganz besonders sorgsam und genüsslich. Aber mehr noch als der eigentliche Inhalt der Broschüre verletzte die Tatsache des kaltlächelnd durchgeführten Veruntreuung der anvertrauten Finanzen den guten bürgerlichen Geschmack. Nachdem die Presse sich schnell auf diese mysteriöse Bande namens Situationistische Internationale eingeschossen hatte, nutzten die Studentenvertreter die hysterische Berichterstattung in den internationalen Medien, um ihre Publikation übersetzen zu lassen und mit sehr hohen Auflagen überall in Europa zu verbreiten. Nach 6 chaotischen Wochen mischten sich die Gerichte in Frankreich wegen dieser Veruntreuung von studentischen Geldern ein. Die Uni schloss die Studierendenvertretung und enthob die 5 Vertreter von Straßburg aller Ämter. Selbst der französische Staatspräsident General Charles de Gaulle meldete sich empört zu Wort. Zitat: Die situationistische Internationale, diese Anarchisten, geben sich als Revolutionäre aus und wollen die Macht übernehmen, nicht um sie zu erhalten, sondern um Unordnung zu stiften. Zitat Ende. Im Jahr nach dem Skandal von Straßburg wurden mehr als 300.000 Exemplare jener Broschüre gedruckt. An Universitäten in ganz Frankreich bildeten sich nach dem Straßburger Vorbild kleine Gruppen und bestürmten die SI mit der Bitte nach Instruktionen. Auch dies spiegelt den schon angesprochenen autoritären Zeitgeist wider. Die stets gleichbleibende Auskunft der SI, die aus der Pariser Zentrale zu erhalten war, forderte Selbsttätigkeit und das Vorantreiben einer Revolte, die sich nach den jeweiligen eigenen Bedürfnissen zu orientieren habe. Ab 1967 lösten scheinbar belanglose Störungen an den Universitätsgeländen von Nanterre und Sorbonne eine Kette von Verweigerungen aus. Anfang Mai 1968 waren es zunächst ein paar Dutzende Studierende, die die Sorbonne besetzten, unter ihnen eine Handvoll Situationisten und les enragés, wörtlich übersetzt die Wütenden. Das waren Sympathisanten der SI, die sich nach einer radikalen Gruppe aus der früheren französischen Revolution benannt hatten. Diese Besetzer und Besetzerinnen riefen dann den Rat der Aufrechterhaltung der Besetzungen ins Leben und versuchten Kontakt zur Arbeiter- und Angestelltenschaft aufzunehmen, damit diese ebenfalls ihre Betriebe und Institutionen besetzen. Sicherlich war dies nicht allein der Grund, dass bald darauf eine in diesem Ausmaß bisher unbekannte Bewegung einsetzte, die weit über das studentische Milieu hinausging. Auf dem Höhepunkt der Revolte beteiligten sich in Frankreich etwa 10 Millionen Fabrikarbeiter, Angestellte, Professoren, Krankenschwestern, Ärzte, Ärztinnen, Sportler, Busfahrer, Künstler, Künstlerinnen. Allesamt verweigerten sie die Lohnarbeit und gingen gemeinsam auf die Straße. Aufgrund der Häufung wilder Streiks in den Fabriken und in den Betrieben war daraufhin ein Generalstreik möglich geworden, der schließlich fast ganz Frankreich erfasst hatte. Und zwar trotz des Sträubens der Gewerkschaften. Von den traditionellen Gewerkschaften im Stich gelassen und auch von den linken Parteien im Stich gelassen, werden sich die Leute selbst organisiert gegen die Staatsmacht, gegen das Tränengas der Polizei, bauten Barrikaden und organisierten riesige Essensversorgungsstellen in den Straßen. Während der ganzen Zeit des Aufstandes koordinierte und optimierte die SI und die Les Enragés die Kommunikationswege zwischen den Werktätigen und den Studierenden. Sie schufen Wandzeitungen und Wandparolen, mischten in den Räten der Besetzungen mit, in denen es viele Diskussionen über die Perspektive der Bewegung der Besetzung gegeben hat. Die einmal angelaufene Streikbewegung breitete sich über das ganze Land aus und erfasste nahezu alle Lebensbereiche. Das politische Establishment der Republik war nach fast 4 Wochen Streiks, Besetzungen und Demonstrationen nahezu paralysiert. Der französische Staatspräsident General Charles de Gaulle hatte sich am 29. Mai zu den im deutschen Baden-Baden stationierten französischen Streitkräften abgesetzt. Einen Tag später wandte sich aber de Gaulle in einer Rundfunkansprache an die französische Bevölkerung. Er erklärte die Nationalversammlung für aufgelöst und kündigte Neuwahlen für Mitte Juni an. Zitat: Frankreich ist in der Tat von der Diktatur bedroht. Man will Frankreich zwingen, sich einer Macht zu beugen, die sich in dieser Situation der nationalen Hoffnungslosigkeit herbeidrängt. Diese Macht ist die des totalitären Kommunismus. Zitat Ende. Seinem Aufruf zur bürgerlichen Aktion gegen die Aufständischen folgten noch am selben Tag 400.000 Gaullisten und Faschisten mit einer Großdemonstration auf den Champs-Élysées. Die Gewerkschaften fielen währenddessen den Aufständischen in den Rücken, betätigten sich als Streikbrecher und appellierten an die restlichen Streikenden, endlich aufzugeben. Einige Betriebe wurden in der nächsten Zeit von der Polizei geräumt. Am 18. Juni war schließlich der letzte Streik mit der Wiederaufnahme der Arbeit bei den Renault-Werken dann beendet. In der 12. und letzten Ausgabe der L'International Situationist wertete die SI diesen Mai 68 rückblickend als eine Rückkehr der sozialen Revolution und als ein Beginn einer neuen Epoche. Sie begrüßte dabei, Zitat, die Wiederkehr des Proletariats als einem revolutionären Subjekt, Zitat Ende. Diese neue Epoche sollte allerdings ohne die SI weitergehen. Zitat, an den aktuellen oder nahen subversiven Strömungen gibt es viel zu kritisieren. Es wäre sehr taktlos, wenn wir diese notwendige Kritik ausüben und gleichzeitig die SI unangetastet ließen. Die SI muss jetzt ihre Wirksamkeit in einer weiteren Entwicklungsstufe der revolutionären Aktivität beweisen oder verschwinden. Zitat Ende. Als Organisation ist die SI dann schließlich verschwunden. Was waren die Gründe? Seit 1966 hatte die SI zunächst starken Zulauf erfahren, also seit diesem Straßburger Skandal. Dem entsprach aber keineswegs eine verstärkte revolutionäre Schlagkraft. Vielmehr drohte der SI von zwei Seiten Gefahr, eigentlich von drei Seiten Gefahr. Zum einen scharten sich Fans und Bewunderer um die SI, die etwas vom Glanz der revolutionären Credibility der SI mitnehmen und sich in deren Popularität sonnen wollten. Diese Fraktion verharrte aber in Untätigkeit und in einer rein kontemplativen Fanhaltung. Die alte Garde der SI nannte diese Leute verächtlich Prosituationisten. Die zweite Gefahr kam aus der Organisation selbst. In dem Maße, wie sich die Kritik der SI bestätigte, umso untätiger wurden große Teile der SI. Als endlich Kompetenz und Selbsttätigkeit an die Stelle von Kritik und Theorie hätte treten sollen, wurden viele der alten Situationisten ähnlich kontemplativ wie ihre prosituationistischen Fans. Sie taten nichts mehr, außer dabei zu sein. Es entstand damit eine Hierarchie innerhalb der SI. Von einigen wenigen Aktiven wurde diese Tendenz schließlich durchschaut. Sie wirkten dieser dann entgegen. Dies geschah in der Form, dass die SI von jenen, die sie überhaupt noch am Leben erhielten, planmäßig zerstört wurde. Die interne Debatte in den Jahren zwischen 1969 und 1972, also insgesamt sogar drei Jahre, führte schließlich zum Ausschluss fast aller verbliebenen Mitglieder. Die beiden zuletzt aktiv gebliebenen Guy Debord und Gianfranco Sanguinetti lösten die SI schlussendlich auf. Der dritte Grund der Niederlage der SI liegt an der Fähigkeit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Denn diese ist hochflexibel und schafft es immer wieder, den Stachel von subversiven oder gar emanzipatorisch-revolutionären Praktiken zu brechen. Und nicht nur das. Sie schafft es sogar, diese Praktiken in die kapitalistische Verwertungslogik und deren Bilderproduktion einzugliedern und sogar noch als einen Modernisierungsfaktor zu nutzen. Die SI analysierte diese Fähigkeit zwar schon lange vor dem Mai 68 sehr genau und belegte dies mit dem Begriff Rekuperation. Sie hat daraus, was ihre Organisationsform betrifft, auch bestimmte Konsequenzen gezogen, nämlich die in revolutionären Strömungen sowie Kunstbewegungen so beliebte Avantgarde-Konzeption zu verändern oder aufzuheben. Aber dennoch unterschätzte die SI wohl die Integrations- und Modernisierungsfähigkeit, also die Rekuperationsfähigkeit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Über das Stichwort Avantgarde-Konzeption komme ich nun zum zweiten Teil, nämlich zu den Anmerkungen zur situationistischen Revolutionstheorie und zur Kunstauffassung der SI. Wie erwähnt, sah die SI ihre Rolle nicht mehr als Avantgarde im traditionellen kunstmodernistischen bzw. parteipolitischen Sinn, wie dies beispielsweise hegemonial im Futurismus, im Dadaismus, im Surrealismus oder in der Fluxusbewegung bzw. in politischer Hinsicht von marxistisch-leninistischen Parteien oder Gewerkschaften vertreten wurde. Vielmehr sah sie ihre Rolle, und das hat mit ihrem fast schon größenwahnsinnigen Maximalismus aus der Tradition der lettristischen Bewegung zu tun, sie sah ihre Rolle als eine Art letzter Avantgarde, als Aufhebung von Avantgarde-Bewegungen überhaupt. Sie bezeichnete sich indes auch gar nicht mehr als Avantgarde, sondern als Enfant perdu. Wie der Begriff Avantgarde aus dem militärischen Sprachgebrauch entlehnt ist, so ist es auch der Begriff Enfant perdu, was wörtlich übersetzt verlorene Kinder heißt. Dieser Begriff bezeichnet im Militärjargon eine Art versprengte Partisaneneinheit bzw. ein Himmelfahrtskommando, das sich hinter den Linien der Gegner bewegt. In diesem Sinne gebrauchte die SI die aus dem Militärjargon entlehnte Metapher, weil sie gemeint hat, es gibt sozusagen kein gesichertes Hinterland, wo irgendwelche Truppen irgendwie nachkommen, also auch von theoretischer Seite her nicht. Das der SI feindliche Terrain ist nun, wie de Boer es nannte, die Gesellschaft des Spektakels. Dieser Ausdruck bezeichnet die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, wie sie seit der Durchsetzung der fordistischen Produktionsweise, also seit ungefähr den 1920er Jahren, formiert hat. Dieser Consumer Capitalism, wie er auch in der Soziologie bezeichnet wird, hat es seiner Krisenhaftigkeit zum Trotz immer wieder geschafft, alle subversiven und revolutionären Tendenzen zu seinem Vorteil umzudrehen. Dies ist die schon angesprochene Rekuperationsfähigkeit der Gesellschaft des Spektakels. Guy Debord beschreibt die Gesellschaft des Spektakels in seinem gleichnamigen und in mehreren Sprachen übersetzten Buch zunächst als einen krisenhaften und widersprüchlichen Prozess der Homogenisierung und der Banalisierung. Debord zeichnet die Gesellschaft des Spektakels darin als eine Passivierungsmaschine, die die Menschen in ihrer Fähigkeits- und Bedürfnisentwicklung trotz der gesellschaftlichen Reichtumsentwicklung und dynamischen Steigerung der Produktivkräfte ständig beschränkt. Entsprechend der Marx'schen Fetischismuskritik von Ware, Geld, Kapital und Staat charakterisiert de Boer das Spektakel als eine Tendenz, in welcher, Zitat, die Ware zur völligen Besetzung des gesellschaftlichen Lebens gelangt ist. Zitat Ende. De Boer macht darauf aufmerksam, dass das ganze alltägliche Leben sowie die sogenannte Freizeit von den spektaklistischen Waren und Bildern besetzt ist. Freizeit bedeutet dabei keinesfalls eine freie, disponible Zeit, in der eine freie individuelle Fähigkeits- und Bedürfnisentwicklung möglich wäre. In der Gesellschaft des Spektakels ist Freizeit zu einem Zeitfonds des Konsums warenförmiger Gegenstände und spektakulärer Bilder degradiert. Gemessen an den gesellschaftlichen, technischen und ästhetischen Produktivkräften wird aufgrund der spektakulären Warenform die Möglichkeit für eine wirklich freie Entwicklung gesellschaftlicher Individuen beschränkt oder sogar negiert. Entsprechend macht de Boer darauf aufmerksam, dass auch Kunst und der Kunstbetrieb in der Gesellschaft von der Warenform beschränkt und von der Logik der Ware beherrscht ist. Diese Beschränktheit lasse sich nur überwinden, so de Boer, mittels einer proletarischen Revolution, die schließlich die Poesie zur Geltung bringe. Das heißt, De Boer und die SI gehen von Folgendem aus. Grundlegend ist die Verbundenheit der Aufhebung der Kunst mit den Fragen bezüglich einer Überwindung der Klassengesellschaft, also mit Fragen des Klassenkampfes. Mit Blick auf die Gesellschaft des Spektakels zielt die Forderung nach einer Aufhebung der Kunst, wie sie die SI verstanden hat, perspektivisch im Wesentlichen auf folgende Punkte ab, die selbstverständlich alle miteinander zusammenhängen. Erstens ging es der SI darum, den Bereich der verdrängten, sogenannten radikalen Bedürfnisse der proletarisierten Individuen, mithin ihre Begierden und Leidenschaften zur Sprache kommen und ausfechten zu lassen. Diese radikalen Bedürfnisse, die gleichwohl in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft selbst hervorgebracht und produziert sind, aber dennoch im Widerspruch zu dieser stehen, beurteilt die SI als emanzipatorisch. Denn sie würden auf die freie Entfaltung der Individualität abzielen. Sie stünden im Gegensatz zu dem Dasein der Proletarisierten als zurechtgestutzte Arbeitskraftbehälter. Sie entsprechen dem untergründig wirkenden Wunsch der Individuen, ihr Leben als gesellschaftliche Individuen selbst zu gestalten und nicht ihr Dasein als vereinzelte Einzelne, als bloße Geldmonaden und Arbeitskraftbehälter fristen zu müssen. Letztendlich seien diese radikalen Bedürfnisse Reaktionen darauf, dass man in der Gesellschaft nicht leben, sondern bloß überleben könne. Das Medium, innerhalb dessen sich derlei Bedürfnisse, Begierden und Leidenschaften äußern und entfalten könnten, dieses Medium nennt die SI nun Poesie. Zweitens ist die Frage der Poesie, also wie schon angedeutet, ein Abzielen auf eine freie Genuss- und Fähigkeitsentwicklung der Individuen jenseits der Proletarität verbunden. Nicht ein Mehr an Freizeit forderte die SI, denn in der Freizeit reproduzieren die Individuen ja ausschließlich bloß ihre Arbeitskraft oder die der nachwachsenden Arbeitskräfte. Vielmehr zielen die Forderungen der SI auf disponible Zeit, also auf einen Zeitfonds, der wirklich frei zur Verfügung steht, das heißt eine Mußezeit. Diese ist ein Zeitfonds, in der eine wirkliche Individualitätsentwicklung möglich ist, weshalb Lohnarbeit dann zu überwinden und die gesellschaftlich notwendige Arbeit zu befreien wäre. Die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten sollten in Richtung einer Travail attraktiv, also in Richtung einer anziehenden, attraktiven Arbeit aufgehoben werden oder noch besser in Richtung spielerisch-experimenteller Tätigkeiten überwunden werden. Also die Arbeit selbst insgesamt letztendlich sollte überwunden werden. Drittens, insofern bedeutet bei der SI die Losung, die Kunst im Leben zu verwirklichen, eben nicht die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen, wie beim Surrealismus. Vielmehr gilt es, die poetischen Momente der künstlerischen Praktiken geschichtlich zu retten. In der Konsequenz heißt das, die surrealistische Parole umzukehren und die Revolution in den Dienst der Poesie zu stellen. Unter dem Blick einer nachträglichen Reflexion könnten zwar dann auch bestimmte künstlerische Praktiken durchaus als Mittel einer revolutionären Politik gedient haben, aber nicht zum letztinstanzlichen Zweck einer revolutionären Situation oder revolutionärer Tätigkeitsprozesse, sondern allenfalls zum Zweck der Poesie selbst. Eine Poesie, die selbst nicht mehr unter dem Diktat von Zwecken steht, sondern die selbstzweckhaft und im emanzipatorischen Sinne wirklich Muse ist. Viertens stehen dafür auch die Versprechen der bisherigen Künste. Sie sind für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung heranzuziehen, da künstlerische Praktiken Medien, also Vermittlungsformen, für die freie Fähigkeitsentwicklung der gesellschaftlichen Individuen sein können. Es gilt hierbei grundlegend, unsere fünf Sinne weiterzuentwickeln, also hören, fühlen, schmecken und so weiter, oder bezüglich ihrer Form zu sublimieren. Das heißt auch, die Genussfähigkeit der Individuen zu verfeinern und zu bilden. Die Versprechen der Künste darin ernst zu nehmen und sie einzulösen, damit wäre zugleich eine Befreiung der künstlerischen Tätigkeiten von den Regeln der vorbürgerlich und bürgerlichen herrschenden Kunstnormen verbunden. Dies würde also eine Überwindung der bisherigen Form des Kunstbetriebs bedeuten. Jedenfalls sollte die Aufhebung der Kunst, der SI zufolge, eine neue Poesie hervorbringen, eine Poesie, die Ausdruck einer freien Gestaltung der individuellen und gesellschaftlichen Lebensverhältnisse sei, in der die Marx'sche Forderung, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, keine bloße Parole mehr ist. Nahezu beschwörend setzte die SI hierbei auf das revolutionäre Proletariat, das im Klassenkampf sich zu einer Klasse des Bewusstseins entwickeln sollte. Einer Klasse, die sich dabei als Klasse aufhebt, weil ihr anvisiertes Ziel darin besteht, die Klassenverhältnisse der Gesellschaft insgesamt zu überwinden. Mit dem Topos Klasse des Bewusstseins ist bei der SI zugleich aber auch eine krasse Fehleinschätzung verbunden, die sich nur aus einem Mangel ihrer historischen Analyse des deutschen NS-Faschismus erklären lässt. De Boer zufolge war der NS-Faschismus nämlich, Zitat, auch hier abgebildet, eine extremistische Verteidigung der von der Krise und der proletarischen Subversion bedrohten bürgerlichen Wirtschaft, der Belagerungszustand in der kapitalistischen Gesellschaft, durch den sich diese rettet und sich eine erste Notrationalisierung gibt, indem sie den Staat in ihre Verwaltung massiv eingreifen lässt. Der Faschismus ist der technisch ausgerüstete Archaismus. Sein verfaulter Ersatz des Mythos wird im spektakulären Zusammenhang der modernsten Konditionierungs- und Täuschungsmittel wieder aufgenommen. Indem für De Boer also der Faschismus im Wesentlichen eine Antwort der bürgerlichen Gesellschaft auf ihre Krise war und diese in ihrer faschistischen Gestalt gegen die proletarische Subversion, wie er sagt, die modernsten Konditionierungs- und Täuschungsmittel einsetzte, unterschätzte und verkannte De Boer offensichtlich das im NS-Faschismus und seinen Destruktionsmitteln zutage getretene Ausmaß an Barbarisierung, insbesondere seine antisemitische Vernichtungsideologie. Es ist also notwendig, die Vereinseitigung des situationistischen Blicks auf die Bedürfnisse, Begierden und Leidenschaften der Proletarisierten zu kritisieren, insbesondere die Ausblendung der SI der barbarischen Volksmob-Begierden dieser Proletarisierten, weshalb ja das Frankfurter Institut dann nach USA ausgewandert ist, nach der Studie über den autoritären Charakter. Eine solche Kritik der SI ist nicht bloß von historischem Interesse. Denn die unterbelichtete Kritik am deutschen NS-Faschismus ist beispielhaft auch für die aktuelle europäische Linke mit ihren Praxis- und Organisationsvorstellungen. Für eine aktuelle emanzipatorische Gesellschaftskritik ist es meines Erachtens dringend notwendig, die gesamte Katastrophe der bisherigen Geschichte der Zivilisation, Revolution, Kultur und Kunst genauestens zu analysieren, die in der Barbarei der industriellen Vernichtung und systematischen Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden sowie anderer Menschengruppen kulminierte, wofür insgesamt die Chiffre Auschwitz steht. Kleines Zwischenfazit bis hierher. Alles in allem verweist die Geschichte der SI exemplarisch auf das problematische Verhältnis von Kunst, Avantgarde und Gesellschaftskritik in ihrem untergründigen Bezug zu den Klassenkämpfen der jeweiligen Gegenwart beziehungsweise zu den Vorstellungen, die sich mit politischer Kunstintervention und proletarischen Revolutionsanläufen verbinden.
In O-Ton-Playback hörtet ihr Revolution im Dienste der Poesie zur Geschichte der Situationistischen Internationalen. Es sprach Klaus Baumann am 21. Juni 2016 an der Uni Freiburg.